Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Immer vor, wie im Zoo. Jawohl. Schön ist es. Andreas, freue ich mich. Alles wie immer, oder?
Ich glaube, es kommt alles auf.
Weißt du, wo es am schönsten war, Andreas? Achso. Weißt du, wo es am schönsten war in Wien?
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Wir wechseln das Thema. Wir wenden uns heute einer Problematik zu, die wir im Alltag leider oft verdrängen. Es geht heute um Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm. Ein sehr wichtiger Prozess. Der Forschungsbericht ist hier in dem Inno-konservativen Jahrbuch veröffentlicht. Ich darf Ihnen meine Gesprächspartner vorstellen. In der Mitte Frau Prof. Dr. Karin Heinrich, ganz außen Bürgermeister Klaus Kertscher, Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes Frohnbach, und neben mir Dr. Ingenieur Steffen Heinrich, der Geschäftsleiter des Zweckverbandes Frohnbach. Sie merken die Adresse. Es geht darum, dass in dem kleinen Zweckverband Frohnbach nicht nur die Versuche laufen, sondern man arbeitet daran, im Dauerbetrieb Phosphor aus Klärschlamm zurückzugewinnen. Der Zweckverband umfasst zwei Gemeinden, die Stadt Limbach-Oberfrohna und die Gemeinde Niederfrohna, gelegen zwischen Leipzig und Chemnitz. Es gibt eine zentrale Kläranlage mit etwa 40.000 Einheiten der Reinigung. Und der Verband ist in der Lage, mehr als 50% seines Eigenenergiebedarfs durch Solarzellen, ein Wasserrad und den weltweit einzigen Stirling-Motor mit nennenswerter Leistung, der anfallendes, diffuses Gas verstromt, zu betreiben. Also diese Voraussetzung des Ganzen. Meine erste Frage an den Verbandsvorsitzenden, Herr Bürgermeister, an welchen Projekten arbeitet der Zweckverband im Moment?
Ja, danke, Dr. Eichler. Ich möchte hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, mal die Gelegenheit nutzen. Klärschlamm produziert an sich ja jeder von uns letzten Endes. Und es hat sich die Familie Heinrich an sich Gedanken gemacht, wie soll denn das in Zukunft überhaupt weitergehen? Weil wir sind in der glücklichen Lage bei uns im Verband bisher nur Senkungen in unseren Gebühren, unseren Mitgliedsgemeinden beziehungsweise unseren gesamten Bevölkerung anzubieten. Aber mittlerweile wird es ja in Zukunft so, die Entsorgung von Klärschlamm, die wird in nächster Zeit richtig teuer werden. Und es hat sich die Familie Dr. Heinrich mal Gedanken gemacht, wie könnte man denn das reduzieren, dass wir in unserem Gebiet weiterhin auch rentabel arbeiten können, vor allen Dingen auch unsere Beiträge da im Rahmen halten und die nicht explodieren müssen nach oben, weil sich das herausstellt, ja in letzter Zeit, dass ohnehin die Gebühren, wenn das so nicht funktionieren würde, aber das werden wir ja dann von unserer Familie Heinrich erfahren, wo wir auf einem sehr, sehr guten Wege sind. Und ich denke, wir sehen hier in den Gläsern auch schon einmal ein Resultat davon, wo wir dann in der Lage wären, unsere Gebühren weiterhin auch so in diesen wirklich annehmbaren Rahmen zu halten. Und wir werden daher demnächst, und es sind Ausschreibungen jetzt im Gange, auch eine Halle errichten, in dem die Klärschlammrückgewinnung dann dort erfolgen soll. Aber wie gesagt, mal das ganz kurz zur Einführung, und ich würde jetzt ganz einfach mal die Familie Heinrich bitten, das mal darzulegen, was jetzt rein dazu notwendig ist, dass das dann bei uns in der Kläranlage, was übrigens auch europaweit noch keiner in Angriff genommen hat, dann am Ende stattfinden kann. Dankeschön.
Vielen Dank. Also die Frage wäre, warum wurde ein Ausbringungsverbot für Klärschlamm verhängt, Frau Professor Heinrich?
Ja, also der Gesetzgeber hat in einer Klärschlammverordnung beziehungsweise in einer Düngemittelverordnung neuerdings das so reglementiert, dass Klärschlamm nicht mehr auf die Felder gebracht werden darf, wie es seit Jahrhunderten eigentlich üblich ist, weil man einfach die Grenzwerte für bestimmte Bestandteile ganz weit nach unten gesenkt hat. Unter anderem für Cadmium. Da waren die Grenzwerte bisher so bei 10 Milligramm pro Kilogramm Trockensubstanz und das ist einfach runtergesetzt worden auf 1,5 Milligramm. Man bedenke wirklich Milligramm, also ganz, ganz wenig pro Kilogramm Trockensubstanz. Ja, und das hat was mit dem angeblichen Fortschritt, denke ich mal, ich provoziere jetzt mal, der Messtechnik zu tun. Also das war vorher natürlich nicht möglich, so niedrige Grenzwerte anzugeben, aber jetzt macht man das. Das ist so der Hauptgrund.
Vielen Dank. Es ist allgemein bekannt, es gibt mehrere Verfahren zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm, die heute auch betrieben werden. Herr Dr. Heinrich, welche wesentlichen Verfahren der Phosphorrückgewinnung gibt es und warum haben Sie ein eigenes Verfahren entwickelt?
Ich muss noch mal sagen, das einfachste Verfahren der Phosphorrückgewinnung war eigentlich immer den Klärschlamm, der 90% des Phosphors enthält, der mit den menschlichen Exkrementen ja im Kreislauf sich befindet, war es, das aufs Feld zu geben. Und der Kreislauf ist geschlossen worden, indem daraus wieder Pflanzen erzeugt wurden, die wieder in die Nahrungskette kamen. Und so gibt es eigentlich einen Jahrtausende alten, ganz natürlichen Stoffkreislauf. Der ist jetzt unterbrochen worden. Also dieses Verfahren der Phosphorrückgewinnung, das natürliche praktisch, ist weg. Das ist unterbrochen worden. Aus meiner Sicht, Hauptgrund ist die Konkurrenz, die Flächenkonkurrenz auf den Feldern. Es müssen Massen von Gülle untergebracht werden, von Gärresten und eben dann auch noch von Klärschlamm. Und im Kampf der Lobbyisten ist Klärschlamm unterlegen, sodass man die Gülle weiterhin massenhaft auf die Felder gibt, zusammen mit den Gärresten. Und so bleibt nichts weiter, als die Klärschlämme, die anfallen bei uns, die rund zu 3/4 aus Wasser bestehen, in die Braunkohlenkraftwerke gibt zur Mitverbrennung, also Wasser verbrennen. Auf Deutsch, man kühlt dort den Dampfkessel runter. Sie in die Zementfabriken zu geben, wo es als Beischlagstoff dann Eingang findet, Phosphor ist verloren, ist damit weg, oder aber in die sogenannte Klärschlamm-Monoverbrennung. Und davon gibt es sehr wenige Spezialöfen in Deutschland. Ich schätze mal so 20, 23 Anlagen, zwei davon im Osten, der Rest im Westen. Die beiden im Osten sind nicht nutzbar, sodass für unseren kleinen Verband man hätte 800 Kilometer fahren müssen, um in die nächste Verbrennung zu kommen, was zur Verdreifachung der Kosten führt. Und was die Verfahren angeht, bei der Klärschlammverbrennung erhalte ich eine Asche, die phosphorreich ist, aber diese Asche wollen die Landwirte als Dünger, so könnte man ja denken, Schadstoffe raus, nicht einsetzen, weil dieser Phosphor in einer schwer wasserlöslichen Form vorliegt und die Pflanzen praktisch daraus keinen Nutzen ziehen können, so gut wie nicht. Und die naheliegende Form, den Phosphor, den Wertstoff, den wertgebenden Stoff aus dem Klärschlamm wieder in den Kreislauf zurückzuführen, wäre ein dezentrales Verfahren, also an Ort und Stelle eine Technologie zu finden. Das wäre im Klärwerk. Und wir sind darauf gekommen, dass sich dazu anbietet, diesen Klärschlamm, ich habe den mal hier in einem Glas mit, so sieht er aus, wenn er bei uns im Klärwerk anfällt, das sind so 1400 Tonnen im Jahr, die es bei uns sind, dass man den über eine kurze Zeit, 5 bis 20 Minuten, auf ungefähr 600 Grad Celsius temperiert, nachdem er vorher getrocknet wurde. Und übrig bleibt bei diesem Verfahren ein vollkommen trockener Stoff, der absolut steril ist, wo alle organischen Schadstoffe raus sind, der auch hinsichtlich der Schwermetalle abgereichert ist und der zu 12-13% Phosphat enthält, so ähnlich wie Mineralerze, die Bauern importieren aus Marokko. Weniger
Schwermetalle enthält als Mineraldünger und ungefähr 25% Kohlenstoff, also mineralischen Kohlenstoff, der sehr nützlich auf dem Feld und für die Humusbildung ist.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage an Frau Professor Heinrich. Warum konzentrieren wir uns auf Phosphorrückgewinnung und nicht auf Cadmiumrückgewinnung?
Ja, weil Phosphor fürs Leben notwendig ist und Cadmium in weniger, also ich möchte nicht sagen, auch nicht notwendig ist, sondern eben in viel geringerem Maße, in viel, viel geringerem Maße, ne? Nur als Spurenelement. Und in der letzten Woche kam uns auch so der Gedanke, dass es hier eigentlich tatsächlich um eine Konkurrenz der Exkremente eigentlich geht. Also auch jetzt wird natürlich Phosphor auf die Felder gebracht, aber in Form von Mineraldünger, der hauptsächlich in Marokko abgebaut wird und was eigentlich fossile Exkremente sind. Und was ist die andere Konkurrenz? Die andere Konkurrenz ist die Gülle. Und wir haben das Problem, dass wir jetzt überhaupt keinen richtigen Kreislauf haben, dass also in Deutschland Fleischproduktionsstätten sind, die einfach überdimensioniert sind, dass wir also den Kohlenstoff, also das Tierfutter, das wird importiert, wächst nicht auf unseren Feldern. Und jetzt fällt in viel größerem Maße, fallen jetzt Exkremente bei den Tieren an und die gehen auf die Felder und ins Grundwasser. Und ich persönlich, ich bin zurzeit auch ziemlich ein Fan der Homöopathie und sage, Ähnliches heilt Ähnliches. Und wenn wir jetzt also plötzlich mit diesen Tierexkrementen so viel zu tun haben und unsere Pflanzen wachsen lassen, deren Nutzen wir dann auch wieder uns zuführen wollen, weil wir das als Nahrungsmittel haben wollen, dann schaden wir uns. Also nicht umsonst haben die Mayas ja das Terra Preta entwickelt. Da waren das die menschlichen Ausscheidungen, die für die Gesundheit der Menschen und für die Pflanzengesundheit eigentlich und das, was die Menschen dann zu sich genommen haben, repräsentativ war. Und das ist eigentlich das Prickelnde an der ganzen Sache. Da haben wir erst diese Woche so richtig drüber nachgedacht. Ja.
Ja, und die Bedeutung des Phosphors für unsere Lebensprozesse?
Ja, ohne Phosphor können wir nicht leben, ne? Das Phosphor heißt ja Licht. Und das ist dafür da, dass wir vernünftig sprechen können, dass wir, das ist eine unserer Lebensgrundlagen, ist ein ganz, ganz essentielles Element, sage ich mal so.
Ja, auch für unsere Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen und Ähnliches, ne? Also für unseren Lebensprozess unverzichtbar. Und bisher eben in einem regionalen Kreislauf eingebunden. Herr Dr. Steffen Heinrich, früher war eigentlich alles klar. Eine Kläranlage war dazu da, Abwässer zu klären. Sie haben zunächst damit begonnen, die Energie, die die Kläranlage verbraucht. In der Regel sind Kläranlagen die größten Energieverbraucher einer Kommune, zum großen Teil selbst herzustellen. Jetzt über 50% der Eigenenergie. Damit werden die teuren Verbrauchsspitzen abgefangen. Und damit ergibt sich auch ein gewisser Spielraum für andere Dinge. Also aus der Kläranlage ist mittlerweile etwas was ganz anderes geworden. Wo wollen Sie eigentlich hin?
Im Interesse stehen eigentlich immer Kreisläufe, Stoffkreisläufe und Energiekreisläufe. Der Ingenieur bilanziert die und der Ingenieur ist besonders glücklich, wenn die Stoffkreisläufe und die Energiekreisläufe sich perfekt ergänzen. Und so ist das bei uns so, wenn man dann aus der Faulung wunderbares Klärgas hat und das verstromt. Da spart man den Einkauf, aber im Sommer habe ich dann Wärme über und das grämt einen dann wieder. Und wenn ich auf der anderen Seite 1400 Tonnen durch die Republik mit Diesel schippern soll, dann tut auch das weh. Und so fragt man sich, kann ich vielleicht mit meiner Überschusswärme etwas anfangen. Und ich habe ja ganz kurz diesen Prozess beschrieben, wie man aus diesem relativ nassen Zeug sowas Trockenes kriegt. Und da ist eben eine Trocknung anzusetzen als verfahrenstechnischer Grundprozess, als Grundoperation. Und die ist berühmt dafür, so ziemlich die energieaufwendigste von allem zu sein. Und wenn man da einen Überschuss hat an Wärme und dann vielleicht das koppelt mit dem Trocknungsprozess, dann läuft die Sache energetisch wieder rund. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man letzten Endes die Abwasserbehandlung, die ist immer noch Hauptziel und Hauptzweck eines Klärwerkes, aber möglichst ja, mit geschlossenen Energie- und Stoffkreisläufen hinbekommt. Dass man also keinen Abfall erzeugt, der dann irgendwo zu entsorgen ist, sondern ein Wertstoff rausgeht, dass man möglichst wenig Energie beziehen muss, dass man also alles, was man da braucht und hat, vor Ort nutzt und damit ja minimal Ressourcen verbraucht. Das ist so die Hauptmotivation, da tätig zu sein.
Ja, er hat also die ganzen Jahre gesucht nach etwas, was verbogen ist. Ich sagte bereits, der Forschungsbericht ist im innokonservativen Jahrbuch mit dem Titel Poesie und Technik veröffentlicht. Gemeinhin wird zwischen Poesie und Technik keinerlei Verbindung gesehen, aber Poesie ist mehr als Lyrik. Wenn man das griechische Wort Poesis hernimmt, geht es darum, Verborgenes aufzusuchen, nicht Sichtbares sichtbar zu machen, Unsagbares sagbar. Das ist Poesie. Und vielleicht ein Herder-Zitat, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Herder war der Meinung, dass wir in vielen Dingen die Natur nachahmen, zu Recht, meint er. Aber der Mensch, der die Natur in ihrer Schöpfungsstätte belauscht und daraus neue Werkzeuge entwickelt und zum Nutzen der Menschheit anwendet, sagt Herder, das sei der eigentliche Mensch. Insofern, manchen Lyriker wird es nicht gefallen, aber in der Kläranlage Niederfrohna geht es natürlich auch um Poesie und um Aufklärung in einem ganz anderen Maße. Herr Bürgermeister, Sie haben die ganzen Jahre einen innovativen jungen Mann an Ihrer Seite betreut, haben für Sie viele Projekte mit ihm umgesetzt. Hat diese Innovation auch den Bürgern der Verbandsgemeinden etwas gebracht?
Ja, also ich müsste mich da ja wiederholen. Anfangs meiner Ausführung hatte ich das ja schon genannt, dass wir natürlich bisher auf jeden Fall zweimal schon Gebührensenkung bei uns im Verband machen konnten. Das ist auch nicht, ich sage mal, das ganz normale in anderen Verbänden. Aber wir konnten das, und wie ist ja schon zur Sprache gekommen, es ist nur möglich gewesen, dass wir auch immer wieder entwickelt haben und letzten Endes auch nachgeguckt haben, wo können wir denn selber Energie erzeugen und natürlich damit Einsparungen erreichen. Und wenn uns natürlich jetzt gemeinsam hier dieses Projekt wieder gelingt, ich glaube, ich kann nur großen, großen Dank sagen den beiden, die das jetzt in der Reihe gebracht haben, dass wir mit den Klärschlamm am Ende wieder was anfangen können. Denn wie gesagt, schon anfangs meiner Einführung, es wird in Zukunft ganz, ganz teuer werden, den Schlamm zu entsorgen. Weite Wege werden stattfinden müssen, weil man das ganz einfach ein- oder zweimal in Deutschland nur entsorgt. Und wie gesagt, die Dieselproblematik, die haben wir ja nie, kriegen wir ja nie jeden Tag nur unter die Nase gerieben und die Laster, die da hier hin und her rollen. Also wie gesagt, wir werden auch dann, wenn das zum Treffen kommt, in der Lage sein, natürlich unsere Gebühren wirklich so zu halten, dass jeder Bürger in Niederfrohna und in der Stadt Limbach was davon hat.
Vielen Dank. In der österreichischen Zeitschrift Die Presse stand vor ein, zwei Jahren ein Artikel. Es gab eine Studie der Akademie der Wissenschaften, dass kleine Städte, die an Deindustrialisierung leiden, eine Perspektive hätten, wenn sie sich mit dem Umland zusammenschlössen und gemeinsam Alternativenergie erzeugten. Ist so etwas auch in unserem Falle für den Zweckverband Frohnbach denkbar, dass man aus dem Klärwerk eine Art Stoffwechseltransformator macht? Also meine Frage an alle Teilnehmer zum Abschluss.
Mach du mal.
Nee, mach du mal. Nee, wir geben ganz einfach der Dame mal einen Vortritt. Ja. Ja. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann sage okay. Ich immer Professor Heim.
Ja, natürlich ist das sehr, sehr gut, wenn man die Energie, die vor Ort anfällt, auch gleich vor Ort nutzt, weil man sich damit diese großen Transformationsprozesse erspart, also dann wieder auf Hochspannung oder Niederspannung zu gehen. Und es ist immer besser, das vor Ort zu nutzen, weil es ja auch während des Transports der Energie zu Verlusten kommt. Was mir eigentlich auch noch auf dem Herzen liegt, ist das, was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass die Konkurrenz des Mineraldüngers in Sachen Cadmium nicht so reglementiert ist. Und dass durch diesen Mineraldünger, also die Cadmiumgehalte auf unseren Feldern, Jahr für Jahr steigen. Und es kann durchaus sein, das ist die Vermutung, da ist man jetzt dran, das nochmal richtig zu eruieren, dass die Cadmiumgehalte im Klärschlamm eigentlich aus der Ausbringung des Mineraldüngers auf die Felder resultieren. Das ist die Vermutung. Eine weitere sehr traurige Nebenerscheinung ist, dass mit diesem Mineraldünger Uranmengen auf unsere Felder kommen, die eben nach und nach auch immer mehr anwachsen und das in ziemlichen Größenordnungen. Da ist mein Mann besser mit der Zahl, ich weiß das bloß prinzipiell. Das ist eben das Gefährliche daran, was eigentlich schleichend ist, was nicht wahrgenommen wird. Und da muss ein Umdenken passieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, also das ist vielleicht auch interessant. Wie gesagt, Mineraldünger, was ganz normal ist. Blaukorn wäre das im Garten, was man so vertut. Cadmiumgehalte von 50 Milligramm pro Kilo Phosphat, was man da vertut. Wir haben hier umgerechnet 10 drin. Ja, also die 10, da sagt der Gesetzgeber, das ist zu viel. Giftig. Aber das Fünffache, wenn es aus Mineraldünger kommt, ist in Ordnung. Also dass man vom Emissionsprinzip dort unterscheidet, in welcher Form ich das Cadmium aufs Feld schmeiße. Das finde ich total frappierend. Und was noch interessanter ist, meine Frau hat es gerade angesprochen, nach Schätzung des Umweltbundesamtes 2009 werden jedes Jahr 170 Tonnen Uran auf die Felder verteilt, ganz fein. Und das ist gegen Cadmium eigentlich der absolute Hammer, weil das ja nicht nur chemisch toxisch ist, sondern ja dann zerfällt in mindestens 2 Bestandteile, die dann ewig strahlen. So, und das Verrückte ist, dass man dieses Uranzeug im Trinkwasser jetzt wiederfindet. Also wir haben einige Kollegen, die jetzt da zu ringen haben, das Uran aus ihrem Rohwasser rauszubekommen. Und wir haben das natürlich dann über die Kette Grundwasser, Infiltration in Kanalisation auch im Klärschlamm. Also das ist so der sowieso der Kreislauf der Regionale, den man hat. Aber was jetzt Zusammenhang ist, Dorf, Stadt, Land, Kläranlage, natürlich sind das genau diese Kreisläufe, die stofflichen, energetischen. Und hier ganz speziell bei uns ist es so, dass die Bauernschaft rundherum, also die kleineren Genossenschaften und auch die großen gesagt haben, also wenn das läuft hier und hier rund 200 Tonnen im Jahr von dem Zeug anfallen, wir holen es uns gerne ab. Ziel ist also, dass wir kostenfrei einen Bodenverbesserungsstoff erzeugen, der bei uns nicht irgendwo exportiert wird oder sonst was, sondern bei uns in der Region genutzt wird. Das heißt, das Einzugsgebiet der Kläranlage, ich sag mal im Radius 20 Kilometer, irgend sowas, dort sollen eigentlich die Reststoffe wieder verbleiben. Dort soll das Phosphat wieder hin und alle anderen wertgebenden Stoffe wie Kalium, Magnesium und so weiter, was wir ja mit drin haben, das gehört genau dorthin und nirgendwo anders. Das ist eigentlich der Hintergrund. Ich nutze mal die Gelegenheit und versuche, Klärschlamm an Mann zu bringen. Also hier das eine, hier das Doofe, hier das Schöne. Ich brauche es aber wieder, weil das sonst in der Bilanz fehlt. Ich würde es mal rumgeben.
Sie dürfen auch gerne mal aufmachen.
Ja.
Sie dürfen auch gerne mal aufmachen und die Nase reinhalten.
Ja. Ja, zum Schluss der Bürgermeister.
Ja, und indem Sie jetzt die Nase mal in die Gläser halten, möchte ich mal generell, Sie werden sich sicher fragen, warum ist denn das alles in so einem kleinen Verband möglich? Andere kämpfen ganz einfach darum, wir haben es jetzt wieder mit unserer Staatsregierung über ein halbes Jahr, dass sie da so eine Regierung zustande bringen, damit das funktioniert. Ich kann Ihnen hier sagen, unser Verband funktioniert schon viele, viele Jahre, haben kurze Wege und deshalb als Abschluss einmal ist das eben möglich, auch so eine Projekte anzugehen, um auch natürlich mit kurzen Wegen vieles zu erreichen. Dankeschön, das möchte ich nur noch mal gesagt haben.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Vielen Dank Ihnen, dass Sie es ausgehalten haben, so ein Thema zu ertragen, was, wie ich am Anfang sagte, wir im Alltag, obwohl es so wichtig ist, leider oft verdrängen. Vielen Dank. Sie finden den Mironte Verlag hier in der Halle auf D201 und dort finden Sie auch noch die Autoren, wenn Sie mit ihnen sprechen wollten. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.